Der Titel dieser Predigt ist Das kapitale Versäumnis. Was wird ein Christ, der sich seinem irdischen Ende nahe sieht, wohl am meisten bedauern? Höchstwahrscheinlich, dass er das Gebet so vernachlässigt hat in seinem Leben. Aber was bedeutet Gebet für die Mehrzahl der gläubigen und betenden Christen heute? Wie, wann wird gebetet? Am Morgen für ein paar Augenblicke und am Abend ebenso? Man sammelt sich kurz zu Tagesbeginn und stammelt ein Stoßgebet, genauso wie gestern. Die Zeit drängt und unser Tagesmaß an Plage wartet ja schon vor der Tür, wie von Herrn Jesus vorhergesagt. Aber nicht nur das. Unsere Seele bombardiert uns ab dem Aufwachen mit all ihren Sorgen und ängstigt uns vor den Terminen und Aufgaben an diesem neuen hektischen Tag. Also auf. Und noch Stunden nach der Schicht und Tagesarbeit kommt man geschlaucht heim, voll vom hinuntergeschluckten und noch aufgestauten, großteils unverdauten Ärger und wird empfangen von neuen Sorgen im familiären Umfeld. Und irgendwann schließt man ihn dann doch ab, den Tag. Man ist ja Christ und deshalb immer noch mit mehr oder weniger langem Gebet. Meist aber eher kurz und sinkt schließlich erledigt in die Kissen und schläft bei den ersten Gebetsworten ein. Aber sonst beschränkt sich die gesamte Gebetsleistung auf außergewöhnliche Umstände und Situationen, auf gefühlte Bedürfnisse, Wünsche und Befürchtungen. Ist's nicht so? Packen wir also das Thema von einer anderen Seite her an. Wo findet man in unseren Kreisen noch die gesunden Auswirkungen der Heiligung, die uns in unserem Herrn Jesus Christus triumphieren lassen über all unsere Versuchungen und Nöte? Wo sind die Früchte, die der Gott allen Trostes uns so gerne geben möchte, die unsere Seele erfüllen würden mit einer Freude, die alle Trübsale auf dieser Erde überwindet und die auch über die bitterste Angst in unserem Herzen siegreich bleibt? Ja, wer kann denn noch von der Gewissheit der Gebetserhörung sprechen, sodass seine Seele alles, was sie erbittet, empfängt von Gott, wie Jesus sagt? Beten wir denn im Willen Gottes? Beten wir im Geist und in der Wahrheit, wie der Vater es haben will? Ist Glaube und Dank das Vorherrschende dabei? Wir wissen ja, wie in Hebräer 11 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und haben wir als Gottes geliebte Kinder solch vertrauten Umgang mit ihm in wahrer Gottesfurcht? Beten heißt für uns ja, den lebendigen Gott anzusprechen. Es ist ein Überzeugtsein von Gott und es muss geschehen in dem Wissen, dass und wie Gott angebetet sein will. Nur so beten wir im Willen Gottes, denn unser Beten soll ja nicht ein Aussprechen frommer Erwartungen, Befürchtungen oder Wünsche bleiben. Und Jesus selbst hebt ja die Anbetung hervor, und zwar in Johannes 4 im Gespräch zu der Samariterin. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber was vom Fleisch geboren ist, das ist und das bleibt Fleisch. Im Fleisch komme ich immer schnell in meine Gefühle hinein und dann falle ich in irgendeine Begehrlichkeit und das geht mir dann wie ein Uhrwerk im Kopf herum und nimmt mich total ein. Dann kann ich nicht im Sinn Gottes beten. Im Grunde bete ich mich dann selbst an. Und das ist heidnisch. Das ist Sünde. Sprich, ich verfehle das Ziel. Freilich fühle ich eine Last und möchte wohl zu Gott kommen. Innerlich kommt sogar etwas auf wie, es sollte doch endlich anders werden mit mir die ganze Zeit schon, aber es langt nicht hin. Ich bin eben gebunden. Das ist der natürliche Mensch in seinem fleischlichen Wesen, in seinem sogar noch besten Zustand, der betet. Aber so geht er um mit Vater, Mutter, Weib, Kind, Brüdern, Schwestern, Freunden und dann auch mit Gott. Was Gott dazu sagt, so bist du mein Feind, hassen tust du mich, so bist du mein Nichtwert. Der Prophet Hesekiel musste seinem weggeführten Volk auf den Kopf zusagen, eure Altäre sollen verwüstet und eure Sonnensäulen zerbrochen werden, und ich will eure Erschlagenen vor euren Götzen hinsinken lassen. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet eure Angesichter von allen euren Gräueln ab. Ja, durch Darbringung eurer Gaben, dadurch, dass ihr eure Kinder durchs Feuer gehen lasst, verunreinigt ihr euch an allen euren Götzen bis zu diesem Tag. Und ich sollte mich von euch befragen lassen, ihr vom Haus Israel? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will mich von euch nicht befragen lassen. So geht nur, spricht Gott der Herr, ihr vom Haus Israel, und dient jeder nur seinen Götzen. Aber danach werdet ihr gewiss auf mich hören und meinen heiligen Namen künftig nicht mehr mit euren Gaben und mit euren Götzen entheiligen. So werden sie eure Unzucht auf euch bringen, und ihr sollt die Sünde tragen, die ihr mit euren Götzen begangen habt, damit ihr erkennt, dass ich Gott, der Herr bin, so in Hesekiel 6 und 14 und Kapitel 20. Viele, die nämlich vorgeben zu beten, haben kaum ein wirkliches Verlangen nach der Erkenntnis Gottes. Das Streben ihres Herzens geht nicht dahin, Gott zu erkennen und schon gar nicht ihm ähnlich zu sein und zu werden. Man könnte ja dabei das Eigenleben einbüßen, stückweise. Und von wegen die Kinder durchs Feuer gehen lassen. Welche gläubigen Eltern trachten nicht nach hohen Dingen bei ihren Wohlstandskindern? Und wer wagt es denn noch, sich herunterzuhalten zu den niedrigen Dingen und etwa Handwerker heranzubilden? Und lassen wir nicht oft Stunden, ja Tage verstreichen, ohne Gott anzubeten mit Worten, die ihm gefallen? Wie viel Zeit verwenden wir dafür, nicht sein Wort zu lesen und nicht über unseren guten himmlischen Vater nachzudenken? Nein, wir überlassen uns lieber den Dingen dieser Welt und gehen unseren Sorgen und Vergnügungen nach. Und so müssen wir zugeben, zwischen den Verheißungen für das Gebet in der Heiligen Schrift und dem, was wir an den Früchten unseres Gebetes ernten, ist ein so großer Unterschied, dass sich unser schwacher Glaube fragen müsste, ja, ist das wirklich alles, was wir geistlich haben sollten, was Gott uns zugedacht hat? Unser Glaube fragt so, aber nicht. Wir sind, scheint, ganz zufrieden in unserer Gebetsarmut. Und Gott muss uns Menschen auch deshalb unsere Sünde erkennen lassen, sodass sie recht als Sünde erscheint. Er offenbart uns unsere Schwachheit und unsere Herzensbosheit, und dann kommen wir in Verzweiflung. Und in der Verzweiflung erst kommt unser Notschrei. Sind nicht die meisten unserer Gebete quasi nur Formulare, nur Pflichtübung? Und das nennen wir dann auch noch Gottesfurcht. Es ist zum Schreien mit uns. Zum Schreien zu Gott wegen unserer Lauheit im Gebet. Aber der Schrei zu Gott kommt erst, wenn die Not am höchsten ist. Vorher hast du ihn nicht gebraucht, bist ja zu allen deinen Götzen gegangen, zu den großen und kleinen Nichtigkeiten, die du vorziehst. Und erst, wenn alle deine Götzen nicht mehr helfen können, dann tust du einen Notschrei. Und wenn der rechter Art ist, dann erhört dich Gott. Aber wie lange braucht es, bis du in solche Not kommst und du dann recht schreist? Und sind es bei unserem Gebet nicht lauter irdische Wünsche, lauter irdische Geschichten, was du da im Kopf hast, oft sogar das Lächerlichste, was man sich denken kann, und damit bist du beschäftigt bis ins Grab? Wenn du dann endlich einsiehst, dass du gerne Buße tun, gerne glauben möchtest und ein innerliches Bedürfnis hast danach, aber es immer noch nicht hinreicht, dann wisse, das, was jetzt in dir arbeitet, ist nicht der Teufel, auch nicht dein Herz, sondern Gott ist es, der da in dir arbeitet und dich zieht zum Sohn seiner Liebe. Dann lass dich ziehen. Komm jetzt, gleich zu Jesus. Er lehrt dich beten. Ja, betteln musst du jetzt. Wir kennen alle die Antwort auf die vorhin gestellte Frage, ist das alles, was bei mir sein soll? Die Antwort heißt nein. Was wir im geistlichen Leben haben, ist bei weitem nicht die Fülle, nicht das Maß der Erkenntnis des Christus, das uns hier schon verheißen ist. Und wir haben nicht, weil wir nicht getan haben, was wir schuldig waren zu tun. Wie Jakobus im Kapitel 4 schreibt, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit einem Wort, unser gelegentliches und oft so oberflächliches Beten unterscheidet sich sehr von dem, was die Heilige Schrift uns lehrt, bezüglich dem Gebet, dem all die guten Verheißungen Gottes für uns hier gelten. Ganz ohne Schwarmgeist, denn es geht nicht um große Erleuchtungen oder Geistesgaben, sondern darum, dass Gott uns alle Zeit in Christus triumphieren lassen kann in allen Lebenslagen, Sorgen und Problemen und so den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Das ist das rechte Zeugnis, das die Welt sehen und erleben soll. Der Geruch Christi soll in unserem Leben offenbar werden, wie es im 2. Korinther im Kapitel 2 steht. Denn damit können seelische Vernunftschlüsse zerstört werden bei uns und bei anderen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und so werden Gedanken gefangen genommen zum Gehorsam gegen Christus. Warum? Weil wir dann definitiv den wertvollen Glauben angenommen haben von Gott, mit dem er uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, längst geschenkt hat. Das ist unsere Basis als Kinder Gottes, wofür und womit wir uns ihm im Gebet nahen dürfen. Und das ist die uns von Gott bereitete Grundlage zum Leben bis zu unserem Ende hier. Und bedenken wir, das ernste Gebet öffnet uns den Himmel für unser Inneres durch den Beistand des Heiligen Geistes, sofern dem Gebet das Wort der Wahrheit zugrunde liegt. Fehlt uns aber diese Kenntnis und Unterweisung, dann bleibt das Gebet ohnmächtig, fleischlich, ichsüchtig und nichtig. Und das Herz ist dann nicht in rechter Weise beteiligt daran. Haben wir aber das Wort Gottes durch Gebet aufgenommen und ist es eingedrungen in die Tiefe unserer Seele und ist es übergegangen in das Wesen unseres inneren Menschen, dann erfahren wir, wie gerne Gott die himmlischen Güter durch den Heiligen Geist in uns einziehen lässt. Friede und Freude zum Beispiel, in allen Lebenslagen. Das Gebet ist der Schlüssel zum Himmel, den Gott uns in die Hände gelegt hat, damit wir uns mit ihm in Verbindung setzen sollen. Und unser rechter Zugang lautet daher, immer alles nur durchs Gebet und nichts ohne Gebet. Oder sind wir tatsächlich der Meinung, wir kämen selber zur Rande im Glaubensleben? Menschen, die so denken, die können Gott aber nicht gefallen. Wir haben jetzt das Gebet als den Schlüssel bezeichnet, den Gott in unsere Hände gelegt hat. Er selber bedient sich auch anderer Mittel und Zugänge zu Menschenherzen in seiner Gnade, aber das sind Gottes Mittel, auf die wir nicht zählen dürfen und die uns auch umso weniger gewährt werden, je mehr wir gewillt sind, mit ihnen zu rechnen. Die Offenbarungen an Paulus und die Einblicke, die ihm gewährt wurden, könnten hier genannt werden. Oder auch die Erkenntnis seiner selbst, die Gott von sich aus geben kann, wie und wem er will. Aber eines steht bei alledem fest. Der gewöhnliche Weg Gottes ist der, dass er seine Gnadenerweise erst auf unser Gebet hin folgen lässt. Er wartet unser Gebet und unser Flehen ab, ehe er uns seine Gaben gewährt. Wiewohl dabei deutlich zu bemerken ist, dass er uns selber zu diesem Beten bewegt, bevor er gerne und ohne Vorwurf gibt. Dazu ein, wie ich meine, anschauliches Beispiel. In meiner Heimatstadt wurde ich vor etlichen Jahren Zeuge, wie ein Großvater in der Vorweihnachtszeit mit seinem Enkel vor dem Schaufenster eines Spielwarengeschäftes stand und wie sie beide die darin kreisende Miniatureisenbahn beobachtet haben. Der Kleine war etwa 4 Jahre alt. Geld, sagte der Opa auf einmal, so eine Eisenbahn möchtest du auch gerne haben, nicht wahr? Aber der Enkel sagte nichts und gaffte nur weiter im Schaufenster dem Zug nach. »Du«, hob der Opa wieder an, »gell, so ein Zug, der wäre doch schön. So einen möchtest du doch gerne haben.« Der Kleine rührte sich immer noch nicht und gab keine Antwort. Nach dem vierten vergeblichen Anlauf des Opas begab ich mich dann weiter auf meinen Heimweg und dachte, ist es nicht leider oft und lange genauso bei unserem himmlischen Vater und bei uns? Würden wir nicht eine offene Türe einrennen, wenn wir seinem Anliegen für uns früher zustimmen und nachgeben und ihn endlich darum bitten würden? Denn wie gesagt, der normale Weg Gottes ist der, dass er seine Gnadenerweise erst auf unser Gebet folgen lässt, uns aber zuvor wissen lässt, worum es ihm geht. Und das auf eine ganz unaufdringliche, aber unmissverständliche Weise. Und dann wartet er diesbezüglich auf unser Flehen. Was für ein liebevoller Vater. Wie Jesaja dazu sagt, im Kapitel 30, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Und wie oft hat er den Schlüssel des Gebets in unsere Hände gelegt und wir haben gezögert, haben gezaudert, haben ihn ignoriert, haben versucht weiter zu wursteln in eigener Kraft und konnten Gott so nicht gefallen, der die ganze Zeit doch für uns ist und seinen überfließenden Becher für uns bereithält. Ja, Menschen haben wir uns anvertraut mit unseren Mängeln und Problemen und Befürchtungen, haben uns erkundigt bei zahllosen, löchrigen Quellen, haben uns gesorgt und in tausenderlei Hinsicht versündigt im Verlauf unseres Lebens, weil wir die dargebotene Hand missachtet haben, vor lauter zum Boden gekehrt sein. So wie es uns an dem Verhalten der Israeliten zur Zeit Moses aufgeschrieben und erhalten ist, im zweiten Buch Mose im Kapitel 6, da steht, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Worauf wartet unser himmlischer Vater Tag für Tag? Darauf, dass wir ihn anrufen. Er sagt in Jeremia 29, ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Dem wahren Gebet im Sinn der Heiligen Schrift sind ja alle Verheißungen gegeben und damit gewiss alles, was wir brauchen auf unserem Pilgerweg hier. Und deshalb ist gerade das Gebet immer das gemeinsame Kennzeichen aller gesegneten Diener des Herrn gewesen. Denn trotz ihrer geografischen und heilszeitlichen und sonstigen Unterschiede haben alle das eine gemein, Gottes Diener waren immer Menschen, die viel und inbrünstig gebetet haben. Nehmen wir zum Beispiel die Gebete eines Jakob. Der ringt mit dem Herrn die ganze Nacht, bis er ihn überwunden hat. Und der Herr gibt sich diesem Sieg hin. Warum? Wozu? Damit sein Diener im Glauben geübt wird. Und betrachten wir die Gebete des Mannes, der Israel zu gründen hatte, Mose, und auch jene von Samuel, der später Israel zu erneuern hatte, wie Jeremia anfangs seines 15. Kapitels sagt, um dabei auch einmal Gottes Nein deutlich zu machen, wegen der Sünde und wegen der Gebetslosigkeit des Volkes. Da steht, der Herr sprach zu mir, und wenngleich Mose und Samuel vor mir stünden, so wollte ich doch mein Herz diesem Volk nicht zuwenden. Treibe sie hinweg von meinem Angesicht, sie sollen fortgehen. Na, probieren wir doch jetzt an die Stelle der Namen von Mose und Samuel unseren eigenen Namen zu setzen. Was wäre das für eine Niederlage für uns, nicht wahr? Dabei ist uns doch allen bewusst, wenn wir uns auch in so einer Niederlage von Gottes Nein betroffen zeigen und zu ihm umkehren wollen und uns demütig vor seine Füße werfen, in hilflosen, aufrichtigen Gebet, er würde es doch gerne hören. Und wir dürften erneut einstimmen mit Jeremia in sein Klagelied, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Wir alle betrachten ja auch immer wieder gerne die Gebete Davids in den Psalmen. Ja, überhaupt die Psalmen. Das sind Gebete, sage und schreibe, 150 äußerst tragfähige Säulen die seit Jahrtausenden Generation für Generation von Gläubigen gestützt haben, und sie werden uns weiter stützen, bis ans Ende der Welt. Und denken wir ja auch an den König Josaphat. Aufgrund seines Gebets hat Gott die vereinigten Heere der Moabiter und der Ammoniter und der Bewohner des Gebirges Seir nicht siegen lassen über sein Volk. Ganz im Gegenteil. Ach, was war das für eine Zeit und was für ein Gebet. Und du und ich und unsere Zeit? Rückt nicht manch geballtes Sorgenheer auch an uns heran? Josaphats Gebet ist in 2. Chronik 20 zu finden. Aus Zeitgründen zitiere ich nur die letzten Worte davon. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann steht da, und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Auch sein Urenkel Hiskia soll hier nicht unerwähnt bleiben, der, was das Gebet betrifft, genauso vorging, worauf Gott ein Heer von 185.000 Gegnern, die Jerusalem bis auf den Grund zerstören wollten, vernichtet hat. Aber wie viele an uns gerichtete, unangenehme Briefe haben wir, so wie Hiskia, vor dem Herrn unter Gebet ausgebreitet? Tun wir das doch. Was hält uns denn ab? Gott sicher nicht. Er sagt in Malachi 3,6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Auch Nehemia und Esra haben gebetet, wie einst Mose und Samuel, damit das Herz ihres Volks wieder seinem himmlischen Herrn zugeführt wurde. Und wir heute? Aber vor allem anderen betrachten wir unseren Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Gottes Sohn ist, ganze Nächte im Gebet zugebracht hat und praktisch alles auf Erden wohlweislich nur durch das Gebet vollbracht hat. Seine Apostel hat er durch das Gebet berufen und wiederum hat er sie durch das Gebet gestärkt. Durch das Gebet überwindet er den Versucher in der Wüste und vor allem in Gethsemane und auf Golgatha hört und liest man immer wieder ein Wort am Anfang: Vater. Das gesamte Erlösungswerk für uns hat er vollbracht durch Gebet. Und durch das Gebet konnte er alles ertragen und wurde durch Leiden vollendet. In Schmerzen, gegen die unsere stärksten Leiden nur ein schwaches Abbild sind. Und sehen wir jetzt noch seine Nachfolger an. Was tun sie? Sie beten. Paulus zum Beispiel. Ist nicht das Gebet die Seele und die Triebfeder seines ganzen Werks, das er in Christus empfangen und unter Gebet auch in Christus ausgeführt hat? Sein im Wort der Wahrheit neu gemachtes Wesen ist ständig im Kontakt mit seinem Herrn geblieben. Ob er angekettet war zwischen zwei römischen Soldaten, ob seine Füße im Block waren im Gefängnis oder ob er in gemeinsamen Arbeiten mit Aquila und Prisca stand, seinen Zunftgenossen, er betete. Ja, wäre etwas anderes vorstellbar? Und so alle Heiligen Gottes aller Zeiten, vor allem jene, die von sich sagen mussten, dass sie kaum einen gesunden Tag in ihrem Leben gehabt haben. Von manchen von ihnen kennen wir ja die Namen und, wenn auch nicht, sie alle waren Menschen des Gebets und haben ihre Herzen beständig erhoben zu ihrem Gott, der ihnen ihren Glauben, ihr Leben, die Kraft und ihr Werk dazu gegeben hat. Und darum ist es demütigend. Ja, niederschmetternd für einen Menschen wie mich, bald 70 Jahre alt, daran erinnert zu werden, was meine Gebete gewesen sind und was sie hätten sein sollen und können. Dieser Gedanke verurteilt aber nicht nur den, der erst in der 11. Stunde in den Weinberg des Herrn berufen worden ist, der redet vielmehr noch zu jenen der ersten Stunde. Ich weiß nicht, wie alt ihr gläubigen Menschen seid, die ihr jetzt zuhört, aber ich möchte euch zurufen, häuft dieses euer Versäumnis nicht noch weiter auf im Rest eurer Erdentage. Einen bescheidenen Wirkungskreis haben wir alle zugeteilt bekommen von unserem Gott, aber nichts könnte uns hindern, das zu werden, was die Menschen in der Geschichte der Heiligen Schrift und die treuen Brüder im Leib Christi geworden sind vor unserem Gott, nämlich Menschen des Gebets. Männer und Frauen, die ihre Knie rechtzeitig und ausdauernd vor ihm gebeugt haben, Menschen, die ihren Herrn gut kannten, weil sie sich oft mit und ohne Not an seine Brust geschmiegt haben und den ständigen Kontakt mit ihm aufrecht erhielten, in gesunden sowie in kranken Tagen, in fröhlichen und in schweren Momenten. Wie könnten wir, Kinder Gottes, nun anders in die vor uns liegende Zeit gehen, als durchdrungen von dem Wort der Wahrheit und in ständigem Gebet zu dem, der uns nicht nervös machen und verunsichern wird wie die uns umgebende Welt. Wir erwarten sein Erscheinen. Er aber erwartet jetzt unser Erscheinen zu seinen Füßen, um uns Hoffnung und Zukunft in die Herzen zu geben und zu erhalten. Und wie könnten wir unseren Brüdern besser dienen, als damit, dass wir ständig und stets zuerst mit unserem Herrn Kontakt halten, bevor wir für Menschen tätig werden. Ich möchte ja ihn erkennen, schreibt Paulus unter dem Einfluss des Heiligen Geistes an die Gemeinde. Und das ist ja das Um und Auf unseres Glaubenslebens. Das ist ja unser Ziel. Oder haben wir ein anderes, als ihn zu erkennen? Und wie in Epheser einsteht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Zwei Kapitel weiter. Um die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ein Kapitel weiter. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und im Philipperbrief, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und auch Petrus stimmt hier mit ein, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Alles, alles, was uns zuteil wird von Gott, wird uns ausschließlich zuteil durch die Erkenntnis Gottes und des Sohnes Gottes. Denn wir haben ja alles in ihm und nur in ihm. In uns haben wir ja nichts. Und deshalb ist Furcht und Zittern bei uns, aber in Christus ganz sicher all unser Heil und unsere Hilfe und Zuversicht. Und daher ist für uns die ständig wachsende Erkenntnis Gottes notwendig, die wir durch sein Wort und durch das dauernde Kommunizieren mit ihm im Gebet vermehren. Und wir dürfen hier ja nicht ausweichen, wie so viele und meinen, dass besondere Menschen ein besonderes Vorrecht zum Gebet erhalten hätten von Gott. Nein, auch wir sollen nur einfach zu ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Dann aber müssen wir dem Gebet Zeit einräumen, viel Zeit, müssen mehr mit dem Herrn sprechen als mit Menschen, auch mehr mit ihm als mit unserem eigenen Herzen, wo uns doch unsere unruhige Seele so gerne verunsichert, mit Vermutungen, Ängsten und Befürchtungen und verleitet zu unangebrachten Wünschen und Begierden. Heben wir doch die Augen auf zu ihm, zu unserem Vollender, zu unserem Durchbrecher, zu unserem Eigentümer, der uns zuerst geliebt hat. Kennst du sie, die Stunden auf den Knien, in den Nächten, die Gott im Anschluss so segnet? Kennst du das Aufheben deines Herzens zu ihm in den Mußestunden deines Tages? Das konsequente Aufstehen aus dem Sorgenstuhl oder von der Couch und dann das Niederfallen auf die Knie vor ihm, statt weiterem dich gehen lassen? Fleißig musst du sein. Fleißig. Das ist das Erste, das einem Gotteskind geziemt, so steht es im 2. Petrus, im 1. Kapitel. So setzt eben deshalb allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Und in der Bruderliebe aber die Liebe. Und das ist die Reihenfolge Gottes für uns. Der Eifer im Gebet. Das fleißige Erscheinen vor Gott ist das Erste, was geboten ist. Und hier gilt es nicht nachzulassen. Und wer schon öfter die Freundlichkeit und Lindigkeit des Herrn dabei erlebt hat, der will und der kann das anhaltende Gebet nicht mehr missen. Aber der Feind schläft gerade hier nicht. Er wird alles daran setzen, dich müde zu machen oder zu beschäftigen. Er wird unter allen Umständen dein Gebet verhindern wollen. Und deshalb musst du Gewalt tun an dir selbst. Wer überwindet, sagt der Herr. Und in ihm überwinden wir weit, auch unsere Faulheit. und unsere Nachlässigkeit. Denken wir an unseren Herrn, wie er seine Tage und Nächte im Gebet verbracht hat. Er hat das für notwendig erachtet. Wären wir denn stärker als er hier in dieser Welt, in unserem Alltag, in unseren Leiden und Ablenkungen und in dem, was kommt? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt uns der Jakobusbrief. Und das ist beileibe nicht die einzige Stelle, die uns auffordert, jetzt sofort zu kommen. Und wie lange hat ein Wort wie ein Hammer und doch so liebevoll und freundlich mein Herz von Jugend auf bearbeitet, von der Hauswand einer evangelischen Kirche her. Leider hat man es vor einigen Jahren gelöscht, übertüncht wie vieles andere auch. Aber in meinem Herzen ist es lebendig, es redet weiter, es sagt mir immer noch, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. So steht es in Amos 5,6. Ja was, ja wen denn sonst suchen und wie denn sonst leben? Du und ich, wir haben noch eine uns genau bestimmte Wegstrecke hier auf Erden vor uns. Und das Versäumnis langer Jahre und die vielen unnütz vertanen Stunden, die mahnen uns, wie die Schrift an der Wand, jetzt komm. Wollen wir für zu leicht befunden werden? Von heute an sollten wir uns noch viel mehr auf das Gebet zu Gott verlassen, mehr als auf unser Arbeiten. Denn wer gibt denn das ganze Gedeihen, sowohl im geistlichen als auch im säkularen Leben? Und bei uns hängt ja beides zusammen vor Gott. Woher kommt denn letztlich alle Hilfe für uns? Und es wäre dumm, sehr dumm, das so wenig zu würdigen und nicht dem dankbar zu Füßen zu legen, dem alle Ehre gebührt, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht und der alle gute Gabe gibt. Nichts ist doch besser, als ein Vertrauter des Allerhöchsten sein zu wollen und sich nicht mehr von ihm fernzuhalten, jahrelang, jahrzehntelang. Freilich dürfen wir unsere Pflicht und unsere Arbeit auf Erden nicht vernachlässigen, aber es wird uns alles in rechter Weise nur gelingen, wenn sich unsere Pflichterfüllung und unsere Arbeit auf das Gebet stützt und durch das Gebet auch angeregt ist. Gilt nicht gerade hier das Wort, wer nun Gutes zu tun weiß und tut's nicht, dem ist Sünde? Das erste Gute, das Gott uns zu tun vorlegt, heißt, sucht mich. Sucht immer zuerst mich. Es ist nicht getan für uns mit ein paar Stoßgebeten in Notlagen. Bei weitem nicht. Denn so geht man nicht um mit einem Freund und schon gar nicht mit dem Geliebten, mit dem man doch die ganze Zeit verbringen möchte, nicht wahr? Der Teufel, der hat keine Zeit. Vor allem kennt er keine Gebetszeit. Und den Gläubigen, dem stiehlt er sie, wo er nur kann. Mit tausenderlei Beschäftigungen und Jahre gehen dahin, Jahrzehnte. Das digitale Zeitalter macht's nicht besser. Oh nein, die Globalisierung, die kommende Weltherrschaft von unten, die steigende Gesetzlosigkeit, die Lieblosigkeit, das alles trifft auch dich. Du hast ja vielleicht noch 10, 20 Jahre vor dir oder mehr hier auf dieser Erde, in dieser Welt, die jetzt auf etwas zusteuert, in das wir ohne ständigen Kontakt mit unserem himmlischen Herrn nicht kommen dürfen, sonst gehen wir nämlich darin unter. Und kommen schnell geistlich in größte Schwierigkeiten. Denn die Zeit wird jetzt eine arge Feindschaft entwickeln gegen Christus und gegen die Seinen. Heute schon werden viele biblische Werte wie Wahrheit, Leben, Ehe und vieles andere ausgehebelt und bekämpft mit allen Mitteln. Ihr kennt die negativen Erscheinungen ja schon lange. Es darf nicht mehr nur eine Wahrheit geben. Der Mensch, heißt es, habe das Recht, Leben zu beenden im Mutterleib. Die Ehe wird als Gefängnis bezeichnet. Freie Liebe und geschlechtliche Orientierung, Sexualerziehung, Pädophilie und Genderunsinn. Das alles wird proklamiert. Noch kämpft man in unseren Breiten gegen Begriffe, gegen gottgegebene Werte und gegen Gottes Wort allgemein. Bald wird sich der Kampf gegen uns unverbesserliche Außenseiter in dieser Gesellschaft richten, weil wir weiterhin am Wort Gottes hängen werden. Zum Ende hin muss dann der offene Hass gegen den entbrennen, der die Wahrheit und das Leben selber ist. So ist es prophezeit und darüber müssen wir uns ja nicht wundern. Aber wir, du und ich, wir wissen ja doch jetzt noch nicht, wie sehr unsere geistliche Konstitution leiden wird in diesen kommenden Tagen, unter den Repressalien, Verfolgungen und eventuellen Haft- und Folterbedingungen. Aber wir können ab jetzt etwas tun, etwas, das ganz sicher nach Gottes Willen ist. Wir können mehr beten. Wir müssen anhalten am Gebet, wie der Herr uns anhält dazu wegen der letzten Zeit, wenn er sagt, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Und nicht umsonst mahnt uns Gott so eindringlich an vielen Stellen in seinem Wort, betet ohne Unterlass, im 1. Thessalonicher Brief. Oder Römer 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Und Kolosser 4, haltet an am Gebet und wacht in demselben mit Danksagung. Genügt das, um uns aufzurütteln? Was wir hier verhandeln, wird leider den stolzen Laodicea-Christen nichts nützen, die ihre eingebildete Sattheit weiter vom Gebet abhalten wird. Zu blind für die Umkehr, zu beschäftigt, zu interessiert an allem anderen als an den Werten der Ewigkeit. Freund der Welt und Feind Gottes. Wie viele lassen den Herrn seit Jahren vergeblich anklopfen an ihre Herzen? Sehen wir uns vor. Was stellt doch der Jakobusbrief so nachdrücklich fest? Dass Gott uns gezeugt hat, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, das uns eingepflanzt worden ist, auf das wir Erstlinge seiner Kreaturen wären. Eingepflanzt ist uns das Wort der Wahrheit. Bedenke das, o Christenheit. Aber dann sieh zu, wie sich das auswirkt in dir und um dich herum, was den ständigen Kontakt betrifft mit dem, der dich gezeugt hat, der die Wahrheit ist und für die Wahrheit sorgt in deinem Herzen. Für wie viele Dinge und Gedanken und Meinungen haben wir bisher so viel teure und unwiederbringliche Zeit aufgewendet und dafür Mühe und Kosten nicht gescheut? Und das alles hat ja Folgen. Die kosten wiederum Zeit. Was ist das für ein Verlust für die Ewigkeit? Wir alle, die wir wohl demütig einsehen, wie matt und spärlich unser Gebetsleben bisher ist, müssen uns endlich aufmachen und in der Praxis die Erfahrungen machen, die Gott einem fleißigen, ernsten Beter verheißen hat. Wie wollten wir sonst mit Freuden unser ewiges Erbe angetreten haben, das hier schon begonnen hat und seine Fortsetzung und Erfüllung findet in der noch unsichtbaren, herrlichen Zukunft in den himmlischen Regionen, mit denen uns allein das Wort Gottes und das Gebet jetzt schon verbindet. Ergreifen wir doch jetzt die Gelegenheit, heute, wenn wir seine Stimme hören im Herzen, besinnen wir uns auf die kommenden, nämlich die ewigen Werte und treten wir ein in ein neues, fleißiges Gebetsleben. Gott bestimmt nicht die Länge unserer Gebetszeit, er schaut aber auf die Reinheit und hilflose Abhängigkeit unseres Herzens und die wird die Intensität und die Dauer bestimmen. Kaufen wir ab jetzt die teure Zeit aus, in heiligen Eifer, in gottgeführter Ordnung und in beständiger Regelmäßigkeit vor seinem Thron. Anstatt Zeit auskaufen, wird wohl genauer und besser hier übersetzt, kauft die Gelegenheit aus. Denn wir haben sie, die Gelegenheit. Wir haben viele Gelegenheiten zum Reden mit dem Allerhöchsten, mit unserem Vater und seinem Sohn. Rufen wir Gott an, bitten wir ihn, uns dabei zu leiten. Nutzen wir jeden Atemzug. Eines noch, die Reihenfolge vor dem Thron sollten wir beachten, die Art zu beten. Fallen wir nicht mit der Tür ins Haus, bestürmen wir Gott nicht gleich mit unseren Bitten, das wäre nicht der richtige Weg. Beten wir ihn zuerst an und geben wir ihm die Ehre vor allem anderen. Gott will Herausgerufene haben, die ihn anbeten, in Geist und Wahrheit. Und wenn wir uns im Gebet seiner Größe und Herrlichkeit bewusst werden durften, dann werden auch unsere Probleme und unsere Bitten automatisch kleiner und nichtiger. Lassen wir deshalb die Probleme vorerst, wo sie sind. Stellen wir sie zurück. Seien wir uns bewusst, vor wem wir hier stehen und knien. Bei keinem irdischen Monarchen wäre es angebracht, schon beim Eintreten in die Audienzstunde eine Bitte vor ihn hinzuwerfen, ohne uns vorher zu verbeugen. Wie viel mehr vor dem allmächtigen Gott, unserem liebenden Vater, der ohnehin weiß, was wir bedürfen und der es besser meint mit uns als wir selber. Verweilen wir dementsprechend lange genug in gebührender Ehrfurcht und Anbetung. Und vergessen wir nicht, wenn wir dann unsere Flehen und unsere Bitten vorgebracht haben, dass wir vor Gott erschienen sind im Glauben und nicht im Zweifeln, sondern in dem Wissen, dass unser Gott nur gut ist zu den Seinen und dass wir ihm, wie immer er unsere Bitten erhören wird, schon jetzt dankbar sein dürfen dafür. Bedanken wir uns deshalb gleich für seine Güte und Barmherzigkeit. Das gläubige Gebet zu Christus und in Christus zum Vater vermehrt die Kraft all unserer menschlichen Belange und es erfüllt definitiv den Willen Gottes. Nichts, gar nichts kommt ihm gleich, dem Gebet und dem Wort Gottes. Nicht unsere Arbeit, auch nicht in seinem Weinberg, kein Studieren, kein brüderliches, nettes Miteinander. Nichts hat einen so hohen Stellenwert wie die zum Gebet ausgekauften Gelegenheiten. Reden wir zu dem Felsen und gehen wir deshalb heute gezielt mit der Bitte an ihn auseinander. Herr, lehre uns beten. Amen. Amen.